Willkommen zum The Smarter E-Podcast für und mit den Machern der neuen Energiewelt. 95% aller erneuerbaren Energieerzeugung ist an die Verteilnetze angeschlossen, über die uns die rund 900 Stadtwerke deutschlandweit mit Energie versorgen. Entsprechend bedeutend ist deren Rolle für die Energiewende, denn ein großer Teil dieser Herkulesaufgabe muss mit und von den kommunalen Energieversorgern geleistet werden. Wie das am besten gelingt, wird Ende Januar bei der Tagung zukünftiger Stromnetze in Berlin erörtert. Die Tagung wird unterstützt und fachlich geleitet vom Verband Kommunaler Unternehmen, VKU, der Interessensvertretung der kommunalen Versorgungs- und Entsorgungswirtschaft in Deutschland. Wie wird sich durch die Energiewende das Aufgabenspektrum der Stadtwerke verändern? Und kann der Netzausbau überhaupt mit dem Boom der Erneuerbaren Schritt halten? Mein Name ist Tobias Bücklein und ich spreche jetzt über diese und weitere Fragen mit Rainer Stock, dem stellvertretenden Abteilungsleiter Energiewirtschaft sowie Bereichsleiter Netzwirtschaft beim VKU e.V. Hallo Herr Stock.
Hallo Herr Bücklein, ich freue mich, Sie zu sprechen.
Lassen Sie uns zunächst mal eine Bestandsaufnahme machen. Wo stehen wir aktuell bei der Energiewende in Deutschland und wo sehen Sie aktuell die größten Herausforderungen?
Ja, wo stehen wir? Wir stehen, wenn man so will, an der Schwelle zu einem gewaltigen Hochlauf der erneuerbaren Energien. Wir brauchen eine Verdreifachung der Geschwindigkeit beim Ausbau, so hat es Staatssekretär Greichen vor einiger Zeit formuliert, um die Klimaziele zu erreichen. Das ist auch richtig. Die größte Herausforderung, um da auch direkt auf den Punkt zu kommen, ist es zum einen natürlich diese Verdreifachung der Geschwindigkeit dort überhaupt hinzukriegen. Das ist ja auch kein Selbstläufer und die augenblicklichen Ausschreibungen bei den Erneuerbaren waren eher unterzeichnet. Also es ist jetzt noch nicht so, dass die Windkraftanlagen und die PV-Module nur so wie Pilze aus dem Boden sprießen. Aber was wir auch schaffen müssen, ist eben diese Hochlaufgeschwindigkeit bei den Infrastrukturen, ganz besonders bei den Stromnetzen auch zu realisieren. Weil es hilft uns ja alles nichts, wenn wir erneuerbare Anlagen aufbauen, aber den Strom dann nicht verteilen können, weil die Netze fehlen.
Wie das gelingen kann, darüber sprechen wir heute in diesem Podcast. Vielleicht zunächst mal doch noch sozusagen aus aktuellem Anlass eine Sache dazwischen geschoben. Wie gehen die Stadtwerke im Moment damit um, dass die Kosten für Gas und Strom so hoch geworden sind? Geben Sie die an die Kunden weiter oder kompensieren Sie das aus den Rücklagen oder wie machen die das?
Also es war ja zum Teil auch durchaus in der Presse auch etwas aufgeregt berichtet worden, dass eben Stadtwerke eben ihre Grundpreise deutlich erhöhen mussten. Mhm. Die Stadtwerke haben eine eher langfristig orientierte, konservative Beschaffungsstrategie. Mhm. Das bedeutet, dass sie lange Zeit eben noch Energiemengen zu günstigeren Preisen ihren Kunden liefern konnten, sodass Preissteigerungen eben auch erst jetzt an Kunden weitergegeben werden. Aber sie müssen weitergegeben werden, weil die Stadtwerke ja auch zu diesen höheren Preisen beschafft haben. Mhm. Das gehört leider zur Realität eben der Ukraine-Krise dazu, dass die Stadtwerke, aber auch andere Energieversorger nicht das mal eben aus der Substanz tragen können, diese höheren Beschaffungspreise. Mhm. Das zeigt sich ja auch zwar unter hohem Zeitdruck, aber dass Politik entsprechend reagiert hat und mit diesen Strom- und Gaspreisbremsen jetzt Instrumentarien geschaffen hat, die zumindest die größten Härten helfen zu dämpfen.
Und damit sind wir wieder zurück bei unserem Thema der erneuerbaren Energien, weil das ist ja eigentlich die Methode, wie wir solche Engpässe künftig am ehesten auch verhindern können und sollen. Diese Energiewende, die verändert natürlich die Arbeit von Stadtwerken als Energieversorger und Verteilnetzbetreiber doch erheblich. Können Sie mir mal skizzieren, welche Aufgaben in diesem Zusammenhang Stadtwerke überhaupt haben?
Ja, wenn wir jetzt beim Vortrag wären, würde ich jetzt eine Folie an die Wand werfen, wo Sie 7 Netzebenen sehen. 7 deswegen, weil die höchste Ebene ist die Höchstspannungsebene, also sozusagen das Reich der Übertragungsnetzbetreiber, wo eben früher, kann man jetzt schon fast sagen, auch die großen Kraftwerke standen, die Atomkraftwerke, die großen Kohlekraftwerke, die wir jetzt wieder zurückholen, weil wir sie brauchen für eine Übergangszeit, aber auch Gaskraftwerke. Und Sie können sich vorstellen, dass dieses Energiesystem über die letzten 100 Jahre streng hierarchisch gesteuert worden ist. Also wie ein Wasserfall, wenn oben genug Wasser über die Kante fließt, also reingekippt werden, dann kommt auch unten bei Ihnen, bei mir in der Steckdose noch genug an. Mhm. Und deswegen war über die Vergangenheit es überhaupt nicht notwendig, dass Verteilnetze ja sichtbar und steuerbar waren. Mhm. Das brauchen wir aber zukünftig, weil sich ganz viel ändert. 95% der erneuerbaren Energien sind in diesen Netzebenen der Verteilnetzbetreiber angeschlossen. Also ganz unten jetzt einfach von den Netzebenen gemeint, bei der Niederspannung, Mittelspannung und Hochspannung. Da haben wir 95% der Erneuerbaren. Das sind jetzt so um die 200 GW und wir wollen bis 2030 auf, wenn man jetzt diese Netzebenen sich anguckt, dann 330 GW kommen, Erzeugungsleistung, Erneuerbare. Ja. Und das heißt, dass sich physikalisch eine ganze Menge verändert, nämlich sogenannte Lastflüsse drehen sich um. Es kommt zu Hochspeisungen. Also der Wasserfall fließt jetzt mal im Bild ein bisschen strapaziert rückwärts. Ja, Sie müssen also die Energie in den Verteilnetzen, der Name stimmt dann schon gar nicht mehr, weil es werden nicht nur Verteilnetze, sondern auch Einsammelnetze. Da gibt es noch keinen schönen Namen oder ich habe ihn noch nicht gehört. Jedenfalls, müssen Sie bündeln und dann in die anderen Netzebenen hochleiten, verteilen zu den Verbrauchszentren. Und das setzt eine ganz andere Herausforderung an Steuerbarkeit, Beobachtbarkeit für die Netzinfrastruktur voraus und für die Netzbetreiber.
Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe ein Elektroauto und da ist die Diskussion immer das bidirektionale Laden. Mhm. Und das ist ja auch so ein Zeichen von dieser Entwicklung, dass eben die Erzeuger auch gleich die Verbraucher sind und umgekehrt und dass eben dieser Wasserfall auch von unten bespielt wird. Also PV-Dächer wären jetzt die Erzeugungsseite, Wärmepumpen und Wallboxen wäre der Verbrauch. Ein bidirektionales Auto mit einer Batterie, das könnte beides sein. Ja. Das ist natürlich ein enormer Unterschied zu dem, wie es früher war. Was können denn und was müssen die Stadtwerke tun, um sich an diese Entwicklungen anzupassen?
Also die Stadtwerke und da wiederum zuvorderst die Verteilnetzbetreiber, weil an deren Netzen passiert das ja alles, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, zu Hause laden, das passiert in der Niederspannung, da hat man dann in der Regel seine Wallbox. Mhm. Die müssen jetzt in den nächsten Jahren eben genau diese Steuerbarkeit und Sichtbarkeit in ihren Niederspannungssträngen herstellen. Mhm. Das wird sicherlich ein Stück weit jetzt auch, wir hoffen es zumindest, durch diesen Neustart des Smart Meter Rollouts ermöglicht, dass man also jetzt schneller als bislang eben diese Geräte einbauen kann und damit eben auch relevante Netzzustandsdaten von dessen Netzanschlusspunkt bekommt. Also was speist er gerade ein, was zieht er gerade aus dem Netz? Das sind ja Informationen, die zukünftig eben Netzbetreiber braucht, weil er auf der Grundlage eben auch den Zustand, die Stabilität seines Niederspannungsstrangs beurteilen muss und gegebenenfalls entsprechende Maßnahmen ergreifen.
Das Wort hatte ich erst nicht ganz verstanden. Das war, glaube ich, ein Übertragungsproblem, aber es geht um den Smart Meter Rollout.
Genau.
Aber das ist nur für unsere Hörerinnen und Hörer, dass sie das verstehen. Das heißt, wir brauchen zunächst mal diese Smart Meter, damit überhaupt diese Kommunikation stattfinden kann. Mhm. Inwiefern sind da die Verteilnetzbetreiber, also die brauchen es als Voraussetzung, aber was können die dafür tun, dass das geschieht?
Naja, dieser ganze Rollout-Prozess ist ja in Deutschland leider ein bisschen verkompliziert, dadurch, dass man gemeint hat, es wäre auch noch ein gutes Feld, um eine neue Marktrolle, den Messstellenbetreiber als liberalisierte Marktrolle einzuführen, weil es nicht schon kompliziert genug ist. Ich will das jetzt gar nicht nochmal alles diskutieren, es ist so, wie es ist, aber man muss sich immer nochmal gedanklich praktisch trennen, den Verteilnetzbetreiber und den Messstellenbetreiber. Da wiederum gibt es den grundzuständigen Messstellenbetreiber. Das ist zu 99%, immer der Verteilnetzbetreiber, weil alle diese Aufgabe auch übernommen haben, aus gutem Grund. Das zeigt auch, dass es eigentlich, nicht so gute Gründe gibt, das zu trennen. Aber es ist jetzt so, der grundzuständige Messstellenbetreiber hat jetzt auch nach diesem neuen Entwurf dezidierte Vorgaben, bis wann er eben Geräte in verschiedenen Kundengruppen einbauen muss, um seine Verpflichtungen zu erfüllen. Was es einfacher macht, ist, dass man jetzt eben gerade für eine maßgebliche Kundengruppe, die Kunden ab 6.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch, insbesondere deren Kosten gedeckelt hat auf 20 Euro. Also das Gerät kostet jetzt nicht mehr, als wenn Sie sich heute praktisch einen klassischen Zähler einbauen lassen. Also 20 Euro pro Jahr, muss man fairerweise dazu sagen. Das ist aber so wie an der Börse. Das Geld ist nicht weg, es ist nur woanders. In dem Fall sind es die Kosten, weil die Preisobergrenze von 100 Euro wurde einfach anders aufgeteilt. Der Verteilnetzbetreiber trägt jetzt davon 80 Euro, weil man sagt, du kriegst ja zukünftig hier Netzzustandsdaten für deine Analysen. Damit hast du einen Mehrwert und den bezahlst du.
Ja.
Soweit so gut. Wenn gewährleistet ist, dass das im regulatorischen Mechanismus, im regulatorischen Rahmen, in dem sich die Verteilnetzbetreiber ja befinden, auch sauber mit anerkannt wird und durchläuft, haben wir da im Grundsatz auch kein Problem. Also das wird schon mal etwas sein, was die Akzeptanz beim Kunden fördert. Und wenn dann zukünftig auch so etwas wie dynamische Stromtarife noch mit dazukommen, dann kann man tatsächlich eben auch als Kunde schauen, inwieweit man durch bewusste Verlagerung von Verbrauch, also wenn Sie jetzt beispielsweise Ihr Elektromobil laden wollen, dann können Sie sich angucken, wann denn beispielsweise Ihr Stromversorger günstige Zeitfenster aufruft und stöpseln die Kiste natürlich dann genau dann ein und machen noch die Waschmaschine an und,
genau.
Und. Das Einzige ist, wenn das alle machen in ihren Netzstrang und der Netzbetreiber dann sieht, oh, oh, das wird jetzt ein bisschen viel, kann es natürlich passieren, dass er wieder eine Leistungsvorgabe rausschickt und sagt, so, es geht jetzt nur bis hierhin und nicht weiter.
Da haben wir jetzt ja schon eine ganze Menge Möglichkeiten und Themen umrundet. Letztendlich geht es eben um die Netzstabilität, weil an allen Seiten wird gezerrt und geschoben, genau. Sozusagen, und dass das Netz dann nicht zusammenbricht. Sie hatten jetzt vor allem Flexibilitäten am Schluss angesprochen, Smart Meter als technische Voraussetzung, dynamische Stromtarife, um das zu unterstützen. Aber um nochmal auf den Anfang unseres Gesprächs zu kommen, kommen wir denn alleine damit aus oder ist nicht auch doch ein Ausbau der Netze notwendig?
Ja, ganz wichtiger Punkt. Da will ich auch gar nicht missverstanden werden. Letztendlich kaufen wir uns damit in den meisten Fällen nur Zeit. Ja, wir kommen, also der Netzausbau ist an ganz, ganz vielen Stellen, ich nehme mal dieses Wort alternativlos, weil wir ansonsten nur immer mehr Engpässe bewirtschaften. Wenn es tatsächlich die Situation gibt, das hat die Bundesnetzagentur auch letzte Woche mal bei der Vorstellung ihrer Überlegungen zur Ausgestaltung dieser steuerbaren Verbrauchseinrichtung festlegen dargestellt, wo das ganz vereinzelt vorkommt und wo man sagen kann, das ist jetzt sozusagen ein Netzstrang, da wird auch sich in Größenordnung in Zukunft nicht viel mehr ändern können, weil vielleicht gar kein Platz mehr da dran ist oder so. Ja, dann wird man auch mit einer temporären Steuerung leben können. Es ist aber ansonsten der Mechanismus, mit dem man jetzt deutlich mehr Verbraucher, Elektromobile, aber auch PV-Anlagen in einen Verteilnetzstrang integrieren kann, ohne dass es zu Überlastung kommt, weil ich kann sozusagen die Spitzen zur Not eben einsenken. Und gleichzeitig entbindet mich das aber nicht als Netzbetreiber, so steht das auch in dem Festlegungsentwurf, davon, dass ich mir dann unmittelbar Gedanken über den Ausbau dieses Verteilnetzstrangs eben mache.
Das ist ja auf zwei Ebenen eigentlich der Ausbau nötig, Übertragungsnetz und Verteilnetz. Wir reden hier über das Verteilnetz. Sie hatten es ja vorhin angedeutet, also die Geschwindigkeit des Ausbaus der Verbraucher und Erzeuger scheint doch ein bisschen schneller zu sein als die des Netzes. Wie können denn diese Ziele erreicht werden oder was braucht es, sagen wir mal, damit Sie schon Gelegenheit haben, den schwarzen Peter vielleicht weiterzuschieben? Was braucht es von außen?
Also Netzausbau ist ja, wenn man sie so wollen, nicht unbedingt der schwarze Peter für Netzbetreiber, weil damit verdient er sein Geld.
Ja.
Und das ist manchmal auch ein bisschen ein strapazierter Mythos, dass die Netzbetreiber, die Verteilnetzbetreiber, aber da kann ich, glaube ich, sogar auch für die ÜNB sprechen, keine Lust hätten, ihre Netze auszubauen.
Ja.
Ich meine, bei den ÜNB steht halt manchmal ein Feldhamster im Weg, um es mal ein bisschen salopp zu sagen.
Ja.
Bei den VNB ist es natürlich auch der regulatorische Rahmen, der das Ganze ermöglichen muss. Also wir haben in der Vergangenheit intensive Diskussionen mit der BNetzA geführt über die Höhe beispielsweise einer angemessenen Eigenkapitalverzinsung. Also der Eigenkapitalverzinsung ist praktisch das, was ein Netzbetreiber regulatorisch als Gewinn zugestanden wird, was er erwirtschaften kann.
Okay.
Und jetzt kann man immer noch sagen, diese 5,07%, wo wir im Augenblick sind, das ist hoch, ist allerdings auch vor Steuern. Gleichzeitig habe ich andere regulatorische Effekte, die auch diesen Wert wiederum schmälern. Ich will es jetzt nicht zu sehr, zu kompliziert machen, zu sehr ins Detail gehen, aber das ist nicht sozusagen das, was hinten rauskommt, um es mal ein bisschen zu verkürzen. Ja. Und wenn Sie dann wiederum, wir hatten das bei unserem VKU-Netzforum, war die Frau Dr. Zabreva von Enercity, die Geschäftsführerin, die hat das sehr trocken dargestellt, wenn sie als Chefin in dem Fall dieses Unternehmens verschiedene Investitionsentscheidungen auf dem Tisch haben und da bringt Ihnen jemand 9% Rendite und Sie haben die regulatorische von 5,07, dann müssen Sie von der Gesamtverantwortung her, wissen Sie eigentlich, was Sie machen müssen. Ne? Also ich will jetzt hier nicht anfangen rumzujammern, aber es ist schon so, dass die Netzbetreiber dann investieren, wenn auch die regulatorischen Rahmenbedingungen stimmen, weil sonst wird es auch schwierig, eben das Geld aus den Unternehmen zu bekommen. Jetzt kann man noch sagen, naja, dann geht halt an den Kapitalmarkt. Das ist aber, wenn überhaupt, auch nur eine sehr begrenzte Strategie, weil irgendwann wird Ihnen dann die Eigenkapitalquote dann so niedrig, dass es mit der Finanzierung auch schwierig wird. Also hier brauchen wir auf jeden Fall perspektivisch Anpassungsbedarf und einen Rahmen, der eben es auch ermöglicht, diese Investitionen auch zu stemmen.
Also der regulatorische Rahmen, der betrifft in erster Linie tatsächlich die Möglichkeit, auch für die Investition hinterher eine entsprechende Rendite einzufahren. Genau. Es geht weniger um technische Dinge oder...
Nein, Technik ist alles erfunden. Also im Prinzip kann man sagen, wenn im Augenblick irgendwo eine Grube offen ist, sollte man eigentlich gleich ein weiteres Kabel mit reinschmeißen, weil der Fehler, den Sie vielleicht machen, dass es eine Überkapazität gibt, vergleichsweise gering ist zu dem, was es Sie kosten würde, wenn Sie dann in 1-2 Jahren dann versuchen, damit einen Bautrupp loszulegen und eine neue Leitung zu verlegen.
Da frage ich dann vielleicht doch nochmal nach, weil diese Antwort, die höre ich jetzt auch in verschiedenen Podcasts und Gesprächen immer wieder, dass eigentlich die technischen Dinge sind zu lösen und dass in der Regulation ganz viel das Problem liegt. Ja, wie kriegt man denn diese Kuh dann vom Eis? Ich meine, darum geht's ja.
Ja, also lassen Sie mich ein bisschen ausholen, weil ich gestehe, ich habe auch eine ganze Zeit lang gebraucht, wie ich 2008 beim VKU als Bereichsleiter Netzwirtschaft angefangen habe, diesen Grundmythos der Anreizregulierung zu verstehen. Und den muss man eigentlich erstmal verstehen, damit man bestimmte Mechanismen begreift. Und zwar geht der von einem sogenannten eingeschwungenen Zustand aus eines Systems. Mhm. Das bedeutet, dass sich sozusagen die Investitionen und die Abschreibungen mehr oder weniger in ihren jährlichen Höhen ausgleichen. Mhm. Also das, was ich abgängig habe, das investiere ich wieder, aber ich habe keine unvorhergesehenen Entwicklungen, Ereignisse. Das ist so, das Netz steht und ich muss es halt modernisieren und dann gibt es eben so bestimmte jährliche Investitionsscheiben, die ich da reinpacke, um Muffenkabel und so weiter auszutauschen und das läuft dann so durch. Und deswegen konnte man auch durchaus ein System aufsetzen, das gesagt hat, nee, wir machen einen sogenannten Budgetansatz. Du, Netzbetreiber, kriegst eine Erlösobergrenze für 5 Jahre. Also die wird dann eben entsprechend in 5-Jahresscheiben geteilt. Das ist dein Budget. Und in der Mitte überprüfen wir dann mal wieder, wie es denn aussieht mit deinen tatsächlichen Kosten. Das ist dieses berüchtigte Fotojahr oder Basisjahr. Das kann man eigentlich nur aus dem Hintergrund heraus verstehen, weil es an sich ein komplett irrer Mechanismus ist, wenn man sich jetzt anguckt, wo wir heute stehen. Und dann in der nächsten Regulierungsperiode, falls sich da was geändert hat, kriegst du dann eben das Delta dazu. Mhm. Das kann zu drolligen Effekten führen, dass sie bis zu 7 Jahre warten müssen, wenn sie gerade das Basisjahr verpasst haben, bis sie ihre Kosten refinanzieren können. Mhm. 2016 konnten wir das für die Kapitalkosten nach 10 Ringen abschaffen. Ja, aber das zeigt so diesen Grundmechanismus, wie das System konzipiert worden ist. Das System ist auch dazu konzipiert worden, Monopolgewinne abzuschöpfen, weil Netze sind natürliche Monopole. Man baut in der Regel kein zweites Netz daneben. Also hat man gesagt, müssen wir Wettbewerb simulieren. Das macht die Anreizregulierung. Und oberstes Ziel war immer, erstmal möglichst viel von dem vermeintlichen Speck der Netzbetreiber links und rechts bei ihren Kosten runterzuschneiden. Mhm. Wenn man sich das anguckt, gibt ja immer den Mythos, die Netzentgelte seien gestiegen. ja, über die Zeit. Das trifft zumindest bis, meine ich, 2020 so nicht zu auf die Verteilnetze. Die sind, hatten sogar eine Delle zwischendrin. Und wenn man die vorgelagerten, die ÖNB-Netze in Geld herausrechnet, sind sie sogar gesunken. Also man hat tatsächlich diesen Ausbaupfad von 200 GW Erneuerbaren in den Verteilnetzen hingekriegt bei real gesunkenen Netzentgelten. Ja. Nee. Also das zeigt schon, wie der Regulierungsrahmen gestrickt ist.
Gestiegen sind die Gebühren und die Umlagen und so weiter.
Ja, das ist genau. Gestiegen. Also das wird ja auch immer häufig ein bisschen verwechselt, was da alles noch mit dazukommt. Die Netzentgelte real kann man im Monitoringbericht der Bundesnetzagentur nachlesen, sind auf der Verteilnetzebene bislang nicht gestiegen. So. Ja. Und jetzt aber zu sagen, damit kriegen wir auch den Switch hin nach vorne, ist halt eine komplette Illusion. Und ich vergleiche das immer ganz gerne mit so einem Bild, dass wir uns in ein Auto gesetzt haben, das ist natürlich ein Elektromobil, und gesagt haben, wir verdreifachen jetzt die Geschwindigkeit, weil sonst erreichen wir unser Ziel nicht, unser Klimaschutzziel. So, also wir fahren jetzt dreimal so schnell. Und navigieren tun wir aber nach wie vor über den Rückspiegel, weil das genau macht Regulierung, die guckt nach hinten. Den Zinssatz der letzten 10 Jahre wird da genommen, um dann EK-Zins und EK-2-Zins zu ermitteln. Können Sie alles machen in einem System, wo sich praktisch nichts ändert, in diesem eingeschwungenen Zustand. Es ist aber komplett unpassend in so einen Umbruch einer Zeitenwende, die wir jetzt eben haben, wo wir einen ganz schnellen Hochlauf brauchen.
Ja. Wumms, Zeitenwende, Doppelwumms. Also es stehen große Dinge an, kann man so sagen. Und was Sie gerade so ausgeführt haben, das klingt eigentlich fast nach einem Systemwechsel, ja auch zu mehr Marktwirtschaft in diesem Bereich, könnte man was so sagen. Ja, Sie schauen zögerlich, aber also so ein bisschen was ist es. Also Sie hatten vor Planung und Monopol-Eindämmung und so weiter, aber man muss ja trotzdem irgendwo hinkommen, dass es sich für die Betreiber dann auch lohnt. Das sagen wir mal so. Vielleicht lassen wir das mal an der Stelle so stehen. Sie haben jetzt demnächst die Tagung Zukünftige Stromnetze im Januar, die Sie ja auch fachlich leiten. Vielleicht sagen Sie uns zum Abschluss nochmal, was werden da die Highlights sein, auch um diese großen Themen anzugehen, und warum freuen Sie sich darauf besonders?
Also ich freue mich besonders darauf, weil es in den Rahmen immer sehr viel Spaß macht, mit den Kolleginnen und Kollegen aus Forschung und Wissenschaft, aber auch aus Politik, diese aktuellen Themen zu diskutieren. Und weil die Tagung, wie ich finde, ein sehr gelungener Mix ist, um mal diese ja doch häufig noch zwei Welten zusammenzubringen. Also einmal so die ganz grundsätzlich strategischen Entwicklungen. Also da wäre ich auch bei der Eröffnungssession eben, die da auch passend lautet, von der Krise zur Transformation, Lernkurve für die Stromnetze, wo Staatssekretär Greichen eben auch nochmal so mit seiner Einschätzung eröffnen wird und wo wir dieses Thema eben mit unterschiedlichen Vertreterinnen aus der Branche, von den ÖNB, von der Hochschule, Herr Liebing, mein Chef, ist mit dabei, aber auch Frau Hüneburg vom ZVEI diskutieren werden. Also hier auf der Ebene eben schon eher strategisch, aber dann wird es eben auch sehr schnell fachlich, dass wir eben die Systemstabilität mit Systemdienstleistungen eben hinkriegen und wie das gehen kann, aber auch das schöne Thema schon eher was dann für Feinschmecker, die Blindleistungen. Aber am nächsten Tag, es geht ja über 2 Tage, eben auch so ein Thema, was wir angetippt haben, und das ich eben auch sehr spannend finde, intelligente Netzsteuerung, wie kommt die Flexibilität ins System? Ne? Also was brauchen wir alles, um genau diese Steuerbarkeit, Sichtbarkeit bei den Verteilnetzen hinzubekommen?
Prima, ganz herzlichen Dank, Herr Stock, für dieses Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen.
Ja, liebe Podcast-Hörerinnen und Podcast-Hörer, das hat sich auf jeden Fall auch nach einer interessanten Tagung angehört. Wenn Sie mehr über den VKU wissen möchten, dann finden Sie den auch im Internet unter vku.de. Und ich freue mich, wenn wir uns in einem der nächsten Podcasts wiederhören. Bis dahin, Ihr Tobias Bücklein. Detaillierte Informationen über aktuelle Trends, Entwicklungen und mehr finden Sie auf der Tagung Zukünftige Stromnetze vom 25. bis 26. Januar 2023 in Berlin sowie auch online. Alle Infos und Tickets zur Veranstaltung finden Sie online unter www.zukunftsnetz.net.